Gerhard Fröhlich, Delegitimierung von wissenschaftlichen Methoden, Erkenntnissen auch durch AI. Ich habe schon in den letzten Jahren bei unseren Symposien betont, dass Kritik das A und O von wissenschaftlicher Vernunft ist und dass natürlich auch jegliche Wissenschaft sich Kritik gefallen lassen muss. Allerdings gibt es doch gerade in den letzten Jahrzehnten massive Entwicklungen, die weit über eine, ich sag mal so, legitime Kritik hinausgehen, sondern eben versuchen, etwa in verschiedenen Wissenschaftszweigen wie der Klimaforschung die Existenzberechtigung zu verweigern. Ich möchte mich hier jetzt knapp halten. Ich wurde da von der Qualitätskontrolle schon mal gerügt, dass ich ausgeufert bin und einen einstündigen Vortrag gehalten habe. Es gibt eine PDF im Anhang zu diesem WWW-Symposium, in dem Literatur und Links verzeichnet sind, und bitte sich dort schlau zu machen. Tut mir auch leid für die Stimmprobleme, ich bin heute wieder heiser. Beginnen möchte ich mit der Legitimierung von bestimmten Wissenschaften und von bestimmten Wissenschaftsbefunden in den Vereinigten Staaten seit den 1950er Jahren circa. Und ich beziehe mich da vor allem auf den Wissenschaftsjournalisten Sean Otto, der einen ganz dicken Wälzer von 500 Seiten verfasst hat über The War on Science, also der Krieg gegen die Wissenschaft. Und Science heißt natürlich in den USA eigentlich immer nur die Naturwissenschaft oder im englischsprachigen Raum nur die Naturwissenschaft. Die Legitimierung habe ich ja schon in der Einleitung etwas erläutert. Bitte diese eben zu lesen als PDF. Es ist also die radikale Infragestellung und Ablehnung bestimmter wissenschaftlicher Methoden, bestimmter Erkenntnisse. Denn wenn einem in der Wissenschaft irgendwas unterkommt, was der eigenen Ideologie, der eigenen Meinung gut tut, dann wird die ja nicht unbedingt abgelehnt. Bei Wissenschaftsskeptikern, bei Wissenschaftskritikerinnen denken wir vielleicht vorschnell an die Träger von Aluhüten, an Personen, die sich Sorgen machen über die Kondensstreifen am Himmel von diesen Flugzeugen, da sollen geheime Botschaften enthalten sein oder uns von oben berieseln. Doch eine genauere Untersuchung, zum Beispiel die Entwicklung der USA, zeigt ganz andere Protagonisten, ganz andere Personengruppen, Institutionen, Organisationen, die hier, ob sie es wollen oder nicht, Wissenschaftsdelegitimierung betreiben. Und ein Kapitel in diesem Buch von Sean Otto nennt sich, und das verwundert auf den ersten Blick, The Industrial War on Science, also der industrielle Krieg mit der Naturwissenschaft. Denn wir alle gehen doch davon aus, dass die Industrie höchstes Interesse an wissenschaftlicher Forschung hat, zwecks Generierung von Innovationen. Dazu müssen wir aber jetzt wissen, Entschuldigung, dass es mindestens zweierlei Wissenschaften gibt. Einerseits gibt es die öffentliche Wissenschaft im Sinne der Universitäten und anderer von der öffentlichen Hand finanzierten Einrichtungen, wie zum Beispiel der Akademie der Wissenschaften. Die zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Ergebnisse veröffentlicht werden. Der Wissenschaftsphilosoph Sir Karl Popper spricht hier sogar ganz klar und eindeutig vom öffentlichen Charakter der wissenschaftlichen Methode. Nur wenn andere etwas kritisieren, überprüfen kritisch und es hält dann halbwegs Stand, können wir überhaupt von Wissenschaft sprechen. Er geht so weit in einer Metapher, als einem Bildwort, dass Robinson Crusoe allein auf seiner Insel als Gestrandeter, der dort Astronomie betrieben hat und Ähnliches, dass der nicht Wissenschaft betrieben hat. Was meint jetzt Popper damit? Die Resultate von wissenschaftlicher Forschung müssen intersubjektiv überprüfbar sein. Intersubjektiv heißt, sie müssen von anderen Wissenschaftlerinnen überprüft und kritisiert werden können. Und dazu müssen sie natürlich öffentlich vorliegen. Und wenn diese Arbeiten diesen Prüfversuchen standhalten, dann haben sie sich vorläufig bewährt. Es gibt jetzt aber einen zweiten Typus von Wissenschaft, die Industriewissenschaft. Das ist keine öffentliche Einrichtung, kein öffentliches Unternehmen, sondern eine private Aktivität, denn hier dominiert das Betriebsgeheimnis. Es soll ja nicht die Konkurrenz von anderen Firmen, von anderen Konzernen gefüttert werden mit eigenen Arbeiten, mit eigenen Leistungen. Zumindest nicht gratis. Es gibt ja die Patente und dann kann man daraus auch finanziellen Nutzen ziehen und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist daher, Stichwort Betriebsgeheimnis, dass die in der Industrie angestellten WissenschaftlerInnen nicht einfach publizieren dürfen, veröffentlichen dürfen, was sie herausgefunden haben, ohne dass die Geschäftsleitung, ohne dass bestimmte Gremien oder Kontrollorgane dem zustimmen. Und daher wissen wir gar nicht, wie viel Geforschtes in diesem Bereich, in irgendwelchen Schubladen, auf irgendwelchen Festplatten und so weiter vermodert. Die Lage wird jetzt insofern etwas komplizierter, als auch die in öffentlichen Universitäten und so weiter angestellten Forscherinnen sogenannte Drittmittel einwerben sollen. Drittmittel, darunter ist einerseits gemeint, und das ist ja noch unproblematisch, dass sie etwa beim Österreichischen Forschungsfonds, beim FWF oder beim Jubiläumsfonds der Nationalbank oder bei der deutschen DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, sich bewerben. Da gibt es Prozeduren, da gibt es Gutachterinnen und Gutachter, die Stellung nehmen zu den Projekten. Auch ich wurde da schon öfters eingeladen. Und da gibt es sicherlich auch gewisse Mängel, gewisse Schwächen. Aber im Prinzip ist das unproblematisch. Wenn Sie jedoch Auftragsforschungen nehmen und einen Werkvertrag abschließen, dann ist es eine ganz andere Welt. Sie sollten auf jeden Fall das Kleingedruckte in den Verträgen genau lesen. Und es gibt eine ganz große, dicke Studie über Publikationsklauseln. Wenn Sie die lesen, vergeht Ihnen alles. Denn die sogenannten Publikationsklauseln verbieten Ihnen in der Regel, dass Ihr Resultate ohne Rücksprache, sagen wir ruhig, ohne Zensur, mit dem durch den Auftraggeber, durch die Auftraggeberinnen veröffentlicht werden. Und wenn Sie das Veto Ihrer Geldgeberinnen ignorieren oder sie umschiffen, dann kann das juristisch sehr heikel und vor allem sehr teuer werden. Existenzbedrohend teuer. Ein Fall, der mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, den ich nie wieder vergessen konnte, leider die Quelle dazu, der Artikel, in dem das alles beschrieben wurde, den finde ich zurzeit nicht, ich gebe es einfach zu, war der einer Pharmakologin, einer mutigen, denn sie bekam den Auftrag, 4 Medikamente aus dem gleichen Krankheitsbereich hinsichtlich ihrer Therapieeffekte zu vergleichen. Ihr Resultat war, dass alle 4 Medikamente sich bezüglich der Therapieeffekte, der halbwegs geringen Nebenwirkungen etc. als gleich gut erwiesen. Jetzt könnte man meinen, wunderbar, wo ist da der Haken? Warum hat diese Frau noch wirklich größte Schwierigkeiten bekommen? Das Rätsels Lösung ist, der Auftraggeber war gerade jene Firma, die das teuerste, das viermal so teure Medikament produziert hat, und das sollte natürlich nicht bekannt werden. Also der Auftraggeber wollte nicht, dass in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass die wesentlich billigeren Konkurrenzmedikamente hinsichtlich ihres Therapieerfolgs gleich gut abschnitten. Die Forscherin entschloss sich trotzdem zu einer Veröffentlichung und bekam dann massivste rechtliche Probleme. Natürlich kann man dafür sorgen, dass solche Papers wieder zurückgezogen werden, dass sie nicht im WWF erscheinen dürfen, aufscheinen dürfen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, leider steckt dieses Paper, sowohl das Original als auch das Paper, das diese Prozedur, diesen Skandal beschreibt, in einem immer noch nicht ausgepackten Umzugskarton, sodass ich Ihnen die Quellenangabe vorenthalten muss. Wenn jemand von Ihnen das hört und weiß, wo ich das finde, wäre ich für einen Hinweis wirklich äußerst dankbar. Wir sehen also, auch im öffentlichen Wissenschaftssektor gibt es nicht öffentliche Territorien, Gebiete, die gewissen Tabus unterliegen und die eigentlich im engen Sinn keine öffentliche Wissenschaft darstellen. Zurück geht's zur Industrieforschung, der amerikanischen, und dem widersprüchlichen Verhältnis der US-amerikanischen Industrie zur Wissenschaft. Zuerst ging es um die massiv gesundheitsschädlichen Effekte, vor allem bei der Produktion von Asbest. Es war in der öffentlichen Wissenschaft klar, dass die Asbestose, eine schwere Lungenkrankheit, durch das Einatmen von Asbestfeinstäuben verursacht wird. Und in der Folge kam es daher natürlich zum Streit darum, Stichwort asbestbedingte Berufskrankheiten und wer zahlt die Therapien, wer zahlt den Lohnausfall und so weiter und so weiter. Es drohten hohe Kosten und daher wurde versucht, die Forschungsergebnisse in Frage zu stellen. Ausführlich will ich das jetzt anhand des Tabakskandals in den USA erläutern. Hier gibt es sehr viele, sehr gute Studien, auch von Wissenschaftshistorikern, Prominenten wie Proctor. Und die Pointe ist, dass schon in den 1950er Jahren industrieeigene Untersuchungen gezeigt haben, dass das Rauchen von Zigaretten mit hoher oder sagen wir höherer Wahrscheinlichkeit zu Lungenkrebs führt. Nach außen wurde das aber geleugnet. Man wisse noch viel zu wenig. Und die Standardformel heißt ja Further Research Needed, also da ist noch sehr viel Forschung nötig. Und wir werden uns auch engagieren, dass diese Forschung finanziert wird. Denn es ist klar, wenn sich diese, ich sage einmal, wissenschaftliche Evidenz, dieser, man kann ruhig sagen, wissenschaftliche Generalkonsens, also diese Übereinstimmung von zahllosen Studien, dass eben Zigarettenrauchen sehr gefährlich ist, dass das dann zu Umsatzeinbrüchen führen kann, zu Gesetzen, zum Eindämmen von Zigarettenkonsum, zum Beispiel vor allem bei Jugendlichen, zur Einschränkung von Werbung, das alles war zu befürchten. Und daher wurden diverse Strategien gefahren, um diese wissenschaftliche Evidenz in Frage zu stellen und daher auch jenen Politikern, jenen Politikerinnen, die eben da schärfere Gesetze erforderten, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum Beispiel wurde ein neues Forschungsgebiet gegründet, das sich mit Innenraumluft befasste und diese Innenraumluft als krebsfördernd darzustellen versuchte. Gemerkt habe ich mir vor allem eine makabre Untersuchung zu Wellensittichen. Die Haltung von Wellensittichen soll demnach den Lungenkrebs verursachen und nicht das Rauchen von Zigaretten. Jetzt ist ein bisschen ein Funken Wahrheit dran. Es gibt tatsächlich Krankheiten, die durch Vögel auf den Menschen übertragen werden können. Also so ist es nicht. Aber trotzdem, Sie können sich vorstellen, wenn ich also hunderttausende Lungenkrebskranke habe und Raucher, dass ich dann, und auch Nichtraucherinnen und so weiter, dass ich da sehr schön ein paar Stichproben herausziehen kann, kleine. Und auf einmal bekomme ich das Ergebnis, die Wellensittichhaltung ist der determinierende Faktor. Es wurden dann Tarnorganisationen mit schön klingenden Namen, also zur Förderung der Tabakforschung oder was immer auch, zur Förderung der Gesundheit gegründet. Es wurden Konferenzen abgehalten, zu denen willfährige Referentinnen eingeladen wurden. Zum Teil konnte man inzwischen nachweisen, haben die da sehr hohe Honorare bezogen oder zumindest Forschungsförderungen versprochen bekommen. Und diese Konferenzen wurden nur abgehalten, um die Grunderkenntnis, dass eben Zigarettenrauch mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Lungenkrebs führt, dass Zigarettenrauchen, genauer gesagt, in Frage stellen sollte. Das Passivrauchen war zuerst noch kein Thema, inzwischen hat sich herausgestellt, dass das noch gefährlicher ist als das aktive Rauchen. Und diese so inszenierten, man kann es nicht anders sagen, Konferenzen sollten dann natürlich auch in den Medien prominent dargestellt werden. Und das alles wurde dann durchaus von Profis übernommen. Wir werden das gleich hören, von Wissenschaftsfirmen. Und so kommen wir zu einer zweiten, ebenfalls erstaunlichen These von Sean Otto, der immerhin selber Wissenschaftsjournalist ist. Die Erzählstrukturen der Medien fördern antiwissenschaftliche Behauptungen, fördern die Zerstörung, die Infragestellung von wissenschaftlichem Konsens auf einem Gebiet. Ich möchte gleich hinzufügen, es gibt ja nicht auf allen Gebieten so einen klaren Konsens, so eine klare Übereinstimmung wie auf diesem Gebiet. Warum? Medien wollen ja Action, sie wollen Konflikte. Es soll irgendwie alles, ich sage einmal, irgendwie nach dem Modus eines Boxkampfs stattfinden, damit es spannend wird. Und daher, auch ich habe das schon erlebt, dass öfters gesagt wurde, also mit Ihnen alleine können wir keine Sendung machen, da braucht man noch wen, der dagegen hält. Wenn ich zum Beispiel über Betrug und Täuschung in der Wissenschaft interviewt wurde. Daher wird immer noch Kontrahentinnen gesucht. Und wenn dann ein, zwei Abweichler vom Grundkonsens gefunden wurden und stets beide Seiten dargestellt werden, können wissenschaftliche Befunde prompt als umstritten dargestellt werden. Das ist das Zauberwort. Obwohl der Streit ja nur zwischen ein, zwei Abweichlern, die womöglich eben sogar finanziert sind von der Gegenseite, da gab es dann zahlreiche Prozesse, Untersuchungen etc., das ist also keineswegs meine Vermutung und Verurteilungen. Also wenn da ein, zwei Abweicher das Gegenteil sagen und die werden dann prompt immer interviewt, dann schaut es in der Öffentlichkeit so aus, als ob das umstritten ist. Es gibt zwei Seiten und keiner davon hat klar die Oberhand. Und man sagt zwar immer in der Demokratie, in der Wissenschaft gibt es keine Demokratie, aber ich sage schon, dass Mehrheitsverhältnisse eine Rolle spielen und auch die sogenannten Meta-Analysen, wo eben hunderte und tausende Studien statistisch irgendwie integriert werden, was nicht ganz trivial ist, geht es ja darum, dass eben sich diese Mehrheitsverhältnisse da durchaus auch niederschlagen. Aber zurück zum Zigarettenskandal. Irgendwann kam raus, aufgrund eines Whistleblowers, also einer, dessen Gewissen irgendwann nicht mehr das Schweigen tolerierte, dass die Manager, also ein Insider muss immer etwas sagen, oder Insiderin, dass die Manager der großen US-Tabakkonzerne schon seit den 1950er Jahren wussten, dass Zigarettenrauchen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Lungenkrebs führt oder führen kann. Dieses Wissen, die Ergebnisse in der industrieeigenen Forschung, wurden jedoch von ihnen der Öffentlichkeit vorenthalten. Und ob sie es glauben oder nicht, weil wenn man irgendwas von Verschwörung spricht, wird man ja gleich als Verschwörungstheoretiker verhöhnt, wurden sie unter dem Titel Verschwörung gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit angeklagt und verurteilt. Ich wiederhole. Die Anklage lautete und die Verurteilung Verschwörung gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit. Denn sie haben ja nicht nur Einzelnes gemacht, sondern sie haben sich getroffen und gegenseitig sich, einen Pakt abgeschlossen, dass niemand ausschert. Jeder wird behaupten, wir wissen nichts und da muss geforscht werden und wir sind natürlich interessiert daran, es zu wissen, ob tatsächlich Zigarettenrauch gefährlich ist. Aber noch wissen wir nichts. Unter anderem wurden diese Manager bzw. ihre Konzerne verurteilt, sämtliche unterschlagenen Befunde, Mails und so weiter, in einer öffentlich zugänglichen Gratis-Datenbank zur Verfügung zu stellen, die sogenannten Tobacco Papers, ich war da auch schon unterwegs, ist ein bisschen mühsam. Als Laie und so weiter. Und auch von dem Kongress gab es eine hochnotpeinliche Befragung, die auch im Fernsehen natürlich dokumentiert wurde. Es gab da verschiedene sonstige Verurteilungen, zum Beispiel, dass eben die Kampagnen, die etwa Jugendliche vom Rauchen abhalten sollen und vieles andere, Entschädigungen an Leidende und so weiter, solche Fonds mitfinanziert werden. Und es gab natürlich kein Konzern, kein Manager etc. würde in erster Instanz sich geschlagen geben und auch die Juristen der Firmen wollen ja was zu tun haben. Also auch die höheren Instanzen haben zwar die Strafzahlungen gemildert, da ging es ja um viele, viele Millionen, aber am Grundtenor änderte sich, soweit ich das gesehen habe, nichts. Siehe die Literaturliste im PDF, also unter anderem Sean Otto und Proctor, ein amerikanischer Wissenschaftshistoriker, ein sehr bekannter und auch sehr gediegener, sehr reputierter, also mit gutem Ruf. Alles in allem jetzt wird es interessant, entwickelte sich ein neuer, höchst lukrativer Geschäftszweig. Science Firms, Wissenschaftsfirmen. Die ganz offen, ich habe das selber mir im Internet angesehen, mit folgendem Slogan ihre Dienstleistungen bewerben oder bewerben. Also in letzter Zeit habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Our product is doubt. Das heißt, das Geschäftsmodell heißt, wir liefern Zweifel. Unser Produkt ist der Zweifel. Und zwar in der Zweifel an vorliegender wissenschaftlicher Evidenz, an wissenschaftlichen Befunden, am Konsens, am Gleichklang von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Jetzt muss ich dazu sagen, dass Sir Karl Popper, dieser Wissenschaftsphilosoph, natürlich immer betont hat, dass wir in der Wissenschaft Kritik fördern müssen, dass wir immer zweifeln müssen, dass wir nicht dogmatisch werden dürfen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich da jetzt etwa sage, es müssen andere und gerade auch Konkurrenten unsere Studien ansehen, überprüfen, ob sie irgendwo eine Seltsamkeit finden, oder ob ich von vornherein sage, uns ist alles wurscht, wir werden mit allen Mitteln und mit viel Geld im Hintergrund uns Leute kaufen, wir werden Pseudokonferenzen, Pseudopublikationen produzieren, Pseudowissenschaftsorganisationen, quasi Tarnorganisationen gründen, um eben unser Ziel bzw. das Ziel unseres Auftraggebers zu erreichen. Also gibt es auch eine sehr schöne Arte-Dokumentation. Muss im Arte-Mediathek auffindbar sein. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den aktuellen Punkt. Und da muss ich es ein bisschen enttäuschen. Es geht also um die Delegitimierung von Wissenschaftszweigen, von Wissenschaftsorganisationen und so weiter in der Trump-Ära. Und auf diese aktuellen Entwicklungen möchte ich hier nicht ausführlich eingehen, denn da ändert sich tagtäglich etwas und ich habe schon so viele Artikel gesehen, die irgendwas als Fazit gehabt haben, was schon am nächsten Tag falsch war. Vor allem wissen wir, dass der Herr Trump ja doch sehr, wie soll ich sagen, es gibt ein Fremdwort, ein Modewort, volatil, also er ist schon sehr wankelmütig, sagen wir mal so. Einen Tag sagt er das, einen Tag das. Aber in der Wissenschaft Kritik in das Geld einsparen von Wissenschaft, da ist er, glaube ich, doch knallhart. Aber es gibt natürlich Gerichtsurteile, die zum Teil ihn daran hindern, aber jetzt gibt es wieder Höchstgerichtsurteil, wo er dann zumindest auf einigen Gebieten wieder Wasser vor sich sieht, also sich gestärkt fühlt. Und daher ist es wirklich schwierig, da etwas zu sagen, wie das Ganze ausgeht. Aber jedenfalls hat die Trump-Administration Institute geschlossen, Organisationen, sie will sogar ein ganzes Ministerium, das Bildungsministerium schließen, sie hat zahllose Förderungen beendet und das ist besonders kontraproduktiv. Es läuft ja alles unter dem Motto sparen, sparen, sparen. Wenn ich aber ein Forschungsprojekt, was schon 3 Millionen Dollar gekostet hat, die letzte Rate von 1 Million streiche und das Projekt kann nicht beendet werden, dann habe ich mir nicht 1 Million Dollar erspart, sondern 3 Millionen in den Wind geschissen, muss ich böse sagen, Entschuldigung für die Äußerung. Das heißt, wenn ich mir das genau anschaue, ist das alles äußerst kontraproduktiv. Wenn ich mir genau anschaue, wer kriegt aller kein Geld und wird entlassen, sind das zum Teil Leute, die Betrugskämpfe einer Wissenschaft betreiben sollen. Das heißt, es wird ja dadurch die Wissenschaft nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Es gibt dazu sehr fundierte Beiträge, etwa in der New York Times, die befassen sich da laufend damit, oder im britischen Guardian. Bei uns kommt ja alles ein bisschen tröpfchenweise und zum Teil nur als Wiedererzählung etwa von Artikeln im Guardian an. Also ich kann diese beiden Zeitungen und ihre Wissenschaftskolumnen, ihre Wissenschaftsartikel wirklich sehr empfehlen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der wird sicher viel Ärger mir einbringen, Delegitimierung durch Digitalisierung. Und es war leider ein sehr schöner, großer Vortrag über die Delegitimierung visueller Evidenz, also visueller Beweisung vorgesehen, aber leider ist der betreffende Referent da Covid erkrankt und jetzt sogar mutmaßlich an Long-Covid und hat gesagt, er kann wirklich nicht. Tut mir leid, gute Besserung. Daher fange ich ja mit diesem Thema an. Und selbstverständlich ist nichts, was wir so furchtbar neu ansehen, wirklich neu. Sondern alles muss sich langsam vorentwickeln und auf einmal gibt es irgendeinen Point of No Return, auf einmal gibt es. Und in den Biowissenschaften, sehe Zellforschung und das Zentralorgan Cell, das heißt also Zelle, sind Bilder sehr wichtig und es soll der feuchte Traum, sage ich mal böse, von vielen Biowissenschaftlern, Biomedizinerinnen sein, dass sie in solchen Organen wie Cell aufs Titelblatt kommen mit einem Bild aus ihrer Studie. Ursprünglich war das Fälschen von Bildern noch mühsam und andererseits zum Teil recht entlarven. Wenn ich also ein Beispiel nicht aus der Wissenschaft bringe, es gibt einen ganz dicken Band Stalins Retuschen. Und da wird gezeigt, Stalin hat ja laufend andere Genossen aus seiner Partei geworfen, hat sie töten lassen, was immer auch, nach Sibirien zumindest geschickt. Und dann mussten sie natürlich aus den offiziellen Bildern verschwinden. Und da wurden dann wirklich sehr kunstvolle Retuscheure gesucht und die mussten sehr mühsam den Bildhintergrund rekonstruieren oder die Personen näher zueinander führen, damit man das Loch nicht merkt, wo eben vorher eine inzwischen unliebsame Person gestanden ist. Noch schlimmer war es bei Filmen. Es gab einen Film, wo der Trotzki, der ja die Rote Armee gegründet hat, hat immer absolut seine Hand zum Kopf geführt hat, also salutiert hat, wenn eben Streitkräfte bei einer Parade der Roten Armee bei ihm vorbeikamen und salutierten. Und da konnte man zwar den Trotzki entfernen, aber es war anscheinend nicht möglich, auch noch seine salutierende Hand zu entfernen. Das heißt, irgendwo werden sie das sicher finden, Trotzkis einsame Ellbogen, die ständig salutieren. Und wenn man nicht weiß, dass der Trotzki ist, denkt man sich, was ist das für seltsames Schauspiel. Also nochmal zurück, das Fälschen von Bildern, das Retuschieren von Bildern, das Manipulieren von Bildern war früher eben mühsam. Und es war auch zum Teil relativ leicht zu entlarven, weil also doch nicht immer das ganz perfekt gemacht werden konnte. Und man hatte auch noch die Originale zum Teil, die man überprüfen, kontrastieren konnte. Das änderte sich im Zuge der Digitalisierung. Schon ein bekanntes Bildbearbeitungsprogramm, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, brachte wohl eine wahre Flut von Bildmanipulationen. Sie wissen ja, heutzutage kann man den Hintergrund ganz leichter rechnen. Sie haben da ein ganz tolles Bild vom Taj Mahal und da stand leider eine dumme Touristin oder Tourist im Weg. Das wird hinterher rausgerechnet und Sie haben ein sauberes Bild ohne Konkurrenz. Touristen. Das hat sich natürlich und gerade auch in den Wissenschaften niedergeschlagen, wobei ich ja meine Informationen in der Regel nicht aus den Medien beziehe, das möchte ich schon betonen, sondern aus den verschiedenen Informationsdiensten der Behörden, der Organisationen, die sich um Wissenschafts- und Forschungsintegrität, also dass es sauber zugeht, kümmern. Und wenn ich mir etwa die Verurteilungen vom Research Office of Research Integrity in den USA anschaue, vom Institute for National Health, sind fast 2/3, wenn nicht 3/4 aller Fälschungen, Verurteilungen, zum Beispiel Entzug von Subventionen künftigen, aufgrund der Bilder entdeckt worden. Und ich habe da sogar dann die kühne These gewagt, und da gibt es auch einen älteren Artikel dazu, bitte siehe PDF, dass anscheinend der Wiedererkennungswert von Bildern größer ist als der von Texten. Wir müssen sehen, ob Gutachterinnen oder normale Leserinnen, das sind in der Regel viel Leserinnen, die fast mehr Pflichtlektüre betreiben, als dass sie freiwillig das lesen. Zum Beispiel, wenn ich ein Doktorarbeit lese, die ich beurteilen soll, ist das ja Pflichtlektüre und nicht mein freigewähltes Vergnügen. Und es hat sich da gezeigt, dass Gutachter deshalb Fälschungen übersehen haben, weil sie nur eine einzige Version, nämlich das abgegebene Manuskript, das eben veröffentlicht werden sollte, bei einem Journal zu Gesicht bekommen haben. Während ich weiß es von gediegenen Röntgenologen, dass sie sich immer aus dem Archiv die alten Bilder, etwas von der Lungenfotografie, auch vornehmen, um zu sehen, sind da Veränderungen sichtbar. Das heißt, wenn ich nur eine Momentaufnahme habe, ist es gefährlich, etwas zu übersehen oder die Entwicklung eben zu verkennen. Und wenn ich, das können Sie alles nachlesen in meinem Artikel dazu, ansehe, wer die größten Skandale aufgedeckt hat, dann waren das durchaus aufmerksame Leser und Leserinnen, die eben nicht nur einen Artikel des Autors, es handelte sich hier um einen Autor, gesehen haben, sondern verschiedenste Artikel dieses Autors, und daher ist es ihnen dann so aufgestoßen, dass dieser Autor dieselbe Linie, da handelt es sich wirklich nicht um Bilder im Sinne von Zellstrukturen oder so, sondern einfach eine Linie, für verschiedenste Substanzen verwendet hat. Und das kann einfach nicht sein, dass die identische Linie für verschiedenste Substanzen gleich ist. Wenn er da ein bisschen eingegriffen hätte und ein bisschen Mühe gemacht hätte, wäre man vielleicht bis heute nicht drauf gekommen. Das heißt also, diese Bildmanipulationen zu enttarnen, ist schon immer nicht ganz einfach gewesen. Zumindest ist es aufwendig, eben wenn ich 5, 10, 20 Artikel einer Person mir ansehen muss. Und wenn das jetzt eine mehrfache Autorenschaft ist wie heute, von 5, 6, 7 Autoren, wird es gleich eine ganze Latte von Publikationen, aus denen diese manipulierten Bilder, Diagramme, also Linien etc. stammen könnten. Und die Expertinnen, ich kenne ja einige persönlich, die behaupten zwar, es wird enttarnt und es gibt Bearbeitungsprogramme, die dekorriert werden können von anderen Programmen wieder, aber andere sagen wieder, das ist eine Illusion. Und natürlich müssen Firmen, die eben solche Anti-Fälschungsprogramme rausbringen, behaupten, dass ihre Programme wunderbar funktionieren. Jedenfalls ist hier weiterhin, soweit ich weiß, das Fazit, die Bilanz, dass es bei den enttarnten Bildern nur die Spitze des Eisbergs, um die Spitze des Eisbergs handelt. Und es gibt verschiedenste Schätzungen, dass eben Tausende von Bildern gefälscht sind. Und vor allem auch, dass sie nicht copyright-gemäß veröffentlicht wurden. Das heißt, auch hier gibt es noch einen großen juristischen Graubereich. Aber wie gesagt, schon wenn in der normalen digitalen Welt das Enttarnen von Manipulationen schwierig ist, dann wird es vollkommen schwierig bei KI-generierten Bildern, bei künstlich Intelligenz generierten Bildern. Und wie bereits in der Einleitung zum Symposium, bitte dieses PDF zum besseren Verständnis auch sich anzusehen. Es ist sehr kurz, wie da festgehalten, gibt es mindestens zwei Arten von Delegitimierung. Ich kann also eine direkte Konfrontation, eine Diffamierung, eine Beschimpfung, eine Abwertung von Personen, von Organisationen und so weiter durchführen. Da steht eine Person dafür, die will ich jetzt gar nicht nennen, in Amerika. Und es gibt die Entwertung, ob absichtlich oder unabsichtlich, durch Gegenprodukte. Und da sind sich jetzt viele Forscherinnen, Forschungsethikerinnen etc. einig, dass wenn wissenschaftliche Bilder gefälscht werden oder mit gefälschten Bildern legitime Forschung attackiert wird, dann sinkt das Vertrauen in wissenschaftliche Bilder generell und alles wird betrugsverdächtig. Und diese Verallgemeinerung, dass man nichts und niemand mehr trauen darf, die ist natürlich äußerst zerstörend. Und da müssen wir schon zu einem etwas differenzierteren Standpunkt kommen, der eben unter anderem Medienkompetenzen auch schon in den Schulen beinhaltet, die eben zeigen, wie kann ich etwa ein Bild überprüfen, welche Möglichkeiten gibt es, eine Forschung als halbwegs legitim anzusehen, wie entdecke ich, nach welchen Maßstäben kann man das entdecken, wahrscheinlich manipulierte Studien und so weiter und so fort. Da wir von der Wissenschaft, von den Wissenschaften so abhängig sind, muss das langsam auch einmal in das Schulcurriculum einfließen. Ich kann mich nur erinnern, zu meiner Zeit war halt alles in den Naturwissenschaften eine Erfolgsgeschichte, die quasi nahtlos von selbst funktioniert hat. Ich habe dann erst hinterher mich sehr mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt und habe dann gesehen, das hat schon immer nicht so gestimmt. Aber jedenfalls hat es keinen Sinn, wenn wir hier eine heile Welt vorgaukeln, damit die Leute nach der ersten Enttäuschung völlig durchdrehen und zu Wissenschaftsfeinden werden. So, jetzt kommen wir zum vierten Punkt, Delegitimierung durch AI, durch KI, durch künstliche Intelligenz, sogenannte künstliche Intelligenz. Die Definition heißt ja nur, dass diese Programme, man kann jetzt fast nicht mehr von Programmen reden, diese Black Boxes, man weiß ja gar nicht, was sie genau machen, wenn das fortgeschrittenes System ist. Also jedenfalls, die tun etwas, wofür wir Menschen Intelligenz benötigen würden. Aber sozusagen die Expertinnen sagen nicht, dass diese Entitäten, ist ein schöner Philosophenbegriff, etwas, was ist, aber man weiß nicht genau, was es ist, ist eine Entität. Etwas, was ist, aber man weiß nicht genau, was es ist. Also dass diese Maschinen, möchte ich sie trotzdem noch nennen dürfen, dass die eben etwas tun, was keineswegs negent ist, sondern zum Teil nur Wahrscheinlichkeitsrechnung, welches Wort käme als nächstes wahrscheinlich. Aber es wirkt so, als ob es eine Intelligenz geschrieben hätte. Das Unbehagen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz beziehungsweise diesen großen Sprachmodellen, Large Language Models, in den Wissenschaftlern, in den Wissenschaften, Entschuldigung, äußerte sich zu Beginn eher als sogenannte anekdotische Evidenz. Man plaudert ja unter Kollegen, was ist einem gerade wieder mal unterlaufen, widerfahren, ohne dass man ein großes Forschungsprojekt mit 10.000 Interviews oder was immer auch gemacht hätte. Und es geht eben um den Einsatz von KI in wissenschaftlicher Leistungsbewertung, das ist ja ganz wichtig, weil davon hängen dann auch die Posten ab, die vergeben werden, davon hängen die Gelder ab, die man ein oder Frau einreichen und bewilligen lassen kann für Projekte und so weiter. Die Mitarbeiterinnen, die man daher dann anstellen kann und so weiter. Also Leistungsbewertung, die Forschung selbst und die Publikation. Und dazu gibt es alle mögliche anekdotische Evidenz. Ein guter Kollege meinte zum Beispiel zu mir aus der Wirtschaftsinformatik, immer wenn ich eine Bachelorarbeit zu Gesicht bekomme oder ein Referat, deren Rechtschreibung in Ordnung ist, dann bin ich mir absolut sicher, dass die Arbeit von ChatGPT geschrieben worden ist. Ich kann es nur so zitieren. Jetzt könnte man sagen, wenn dieses Programm die Rechtschreibung von Leuten korrigiert, die eben keine Rechtschreibung beherrschen, aber dafür sind sie ganz tolle Wirtschaftsinformatiker, das immer auch, dann wäre es ja nicht schlimm. Aber wenn wir uns das näher ansehen, schaut es doch bei vielen Studien so aus, dass diese Hilfe weit über dieses Formale hinausgegangen ist oder sogar eben komplett vom Programm, ist falsch gesagt, von dieser Maschine produziert wurde. Amerikanische Kollegen wunderten sich über die Anfragen ihrer Studentinnen. Die haben nämlich laufend nach Papers nachgefragt, die sie gerne gelesen hätten. Herr Professor, Sie haben da ein ganz interessantes Paper verfasst, könnte ich das vielleicht bitte in Sonderdruck haben oder Gratis-File? Diese Papers hatten sie aber nie geschrieben. Die Lösung ist, dass diese großen Sprachmodelle gerne halluzinieren. Es gibt sogar Expertinnen, die sagen, sie halluzinieren primär, weil sie ja ihr Unwissen nicht nicht zugeben wollen. Und es kombiniert zum Beispiel den Namen eines Forschers mit irgendwelchen Aufsatztiteln, mit irgendwelchen Journaltiteln, das kann man ja, so wie sie es ja mit dem Gesamttext machen, ne? Und das führt natürlich zu neuen bibliografischen Einträgen von Aufsätzen, die es schlicht und einfach nicht gibt. Aber es wirkt im ersten Blick alles ganz passabel. Und man freut sich noch, wie schön und sauber der Student, die Studentin da zitieren kann, eine Literaturliste anlegen kann. Aber wenn Sie nicht nachforschen, ob es diesen Aufsatz wirklich gibt, zum Beispiel in einer Datenbank, oder im CV, also im Lebenslauf, in der Literaturliste des betreffenden Kollegen nachschauen, ob dort der Aufsatz aufgenommen wurde. Natürlich kann er mal einen vergessen haben, aber wenn da mehrere Aufsätze nicht drin sind, dann ist es schon wieder eine Alarmglocke. Also die Halluzinationen, dass diese Systeme nicht zugeben können, dass sie was nicht wissen, sondern dann improvisieren, sagen wir mal, die sind eine große Gefahr. Auch in der qualitativen Evaluation, man nennt das Peer Review, also dass Fachkolleginnen, Peers, ein eingereichtes Manuskript lesen und bewerten, ob es eben publikationswürdig ist in einem bestimmten Wissenschaftsjournal oder ob es kleinerer oder größerer Korrekturen bedarf oder ob es ganz abgelehnt werden soll. Auch in diesem Bereich soll es schon sehr viele Einsätze von KI geben. Nach der Erfahrung nicht weniger Wissenschaftlerinnen, gerade in den letzten Tagen sind da wieder Aufsätze dazu erschienen und Erfahrungsberichte, scheint diese verantwortungsvolle Tätigkeit, ne, es ist ja verantwortungsvoll, wenn ich jemanden die Karriere vermiese, weil ich sage, tut mir leid, dieser Artikel ist wirklich Substandard. Wenn ich diese Tätigkeit, die von den Verlagen, die ja sehr viel Geld verdienen an den Publikationen, also es gibt kaum einen lukrativen, oder gab zumindest kaum einen lukrativeren Bereich als das wissenschaftliche Publikationswesen. Jetzt wird es schwieriger, weil auch hier Trump alles kürzt, zum Beispiel Springer hat er jetzt neuerdings alles gestrichen. Denn alle, die so privat tun, leben ja trotzdem auch von Subventionen. Das möchte ich mal kurz dazwischen vermerken. Jedenfalls scheinen viele, die eben da gezwungen werden, kann man ruhig sagen, Gutachten zu verfassen, weil viele Journale haben inzwischen den Trick, man muss so erst einmal brav ein paar Gutachten verfasst haben, dann darf man auch einen Artikel publizieren, ist mir gesagt worden. Jedenfalls scheinen sie das dann an die KI abgeschoben zu haben oder an den Assistenten, eine Assistentin, solche Fälle sind schon öfters bei Skandalen herausgekommen, die es dann eben weiter an die künstliche Intelligenz, an irgendein Large Language Model weitergegeben haben. Und woran man das merkt, das können zum Teil natürlich nur die Insider eines Faches sagen. Auf jeden Fall soll es da sehr seltsame Formulierungen geben, die überhaupt nicht mit dem Thema des Aufsatzes zu tun haben, die sich auch nicht auf das Themengebiet des Journals beziehen und die also ganz seltsame Forderungen stellen. Man merkt, da hat wieder das System ein bisschen halluziniert und herumprobiert, improvisiert, und die zum Beispiel am Anfang die Arbeit noch loben, beim Zweitgutachten, also nachdem in der ersten Runde eine kleine Menge festgestellt wurden, die wurden dann beseitigt, gibt es ein zweites Verfahren oft, und zum Schluss die Arbeit als nicht publikationswürdig eingestuft haben, eigentlich mit keiner nachvollziehbaren, ernsthaften Begründung. Die verschiedenen Arten und Weisen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit aufzutreten, sind natürlich auch in Gefahr. Zum Beispiel gab es vor kurzem, kam das raus, von Christian Drosten ein gefälschtes Interview, wo dem über KI das Gegenteil in den Mund gelegt wurde, was er gesagt hatte und wofür er steht, als Virologe. Und von daher ist das eine eigene Welt. Wir haben jetzt nur von der internen Wissenschaftskommunikation gesprochen und schon die wird also fragwürdiger, wird seichter, wird wahrscheinlich auch fehlerträchtiger, und ich halte das schon für ein großes Problem. Und ob es hier klare Strategien gibt, diesen Missstand zu überwinden, da hege ich meine Zweifel. Es gibt nämlich nicht einmal in der Wissenschaftscommunity, genauer gesagt in der Community der Journalherausgeber, der Institutionsleiterinnen und so weiter, ein Konsens, dass eindeutig die Verwendung von ChatGPT und anderen Large Language Models und sonstiger KI-Systeme eindeutig vermerkt werden muss. Und ich kenne sogar einen Philosophen, der das macht und nicht angibt. Ich habe gesagt, das geht nicht. Und der überhaupt nicht versteht, warum er sowas angeben sollte. Das ist ja nur eine Maschine. Was anderes wäre, wenn er habilitationsträchtige Artikel schon verfasst hätte und sozusagen dann als Co-Autor genannt werden müsste. Auf jeden Fall ist hier ein großer Bereich von Problemen, der nicht so schnell, fürchte ich, in den Griff bekommen werden kann. Und damit will ich, weil ich schon öfters kritisiert werde, dass ich zu lange rede und ausufere, diese Präsentation beenden. Bitte schauen Sie sich die Einleitung an zum Begriff Delegitimierung und bitte schauen Sie sich mein PDF an mit Literaturhinweisen zu den genannten Artikeln und Büchern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.